Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wälder pflanzen für den Klimaschutz. Das funktioniert auch zumindest im Prinzip, denn Bäume binden bei ihrem Wachstum das Treibhausgas Kohlendioxid. Wie gut der deutsche Wald als Klimaschützer ist, darum geht es unter anderem in der Bundeswaldinventur, die Landwirtschaftsminister Cem Özdemir heute in Berlin vorgestellt hat, gleich unser erstes Thema. Der Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung beschäftigt sich auf seiner Jahrestagung unter anderem mit den sozialen Aspekten des Themas. Auch darum geht es heute. Wir berichten über die Bergung von Munition in der Ostsee, über Tierrettung nach Waldbränden im brasilianischen Pantanal. Und im Verbrauchertipp sagen wir Ihnen, wie Sie zugesetzte Aromen in Lebensmitteln erkennen können. Dem Wald geht es schlecht und doch steht er noch, auch wenn die vergangenen Dürrejahre für große Lücken gesorgt haben. Wie der Zustand unserer Wälder im Einzelnen ist und welchen Beitrag sie noch zum Schutz des Klimas leisten können, darum geht es unter anderem bei der Waldinventur, die Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir soeben in Berlin vorgestellt hat. Ann-Kathrin Büsker hat dabei zugehört. Wie lassen sich denn die Ergebnisse dieser Inventur zusammenfassen?
Der deutsche Wald ist ein bisschen wie die deutsche Bevölkerung. Er ist älter geworden. Bezugsgröße für die Erhebung ist das Jahr 2022. Und da war der deutsche Wald im Schnitt 82 Jahre alt. Und entsprechend werden die Bäume auch dicker. Dass der Wald älter wird, das liegt auch daran, dass nicht genügend junger Wald nachkommt. Insgesamt gibt es mehr Laubbäume und weniger Nadelholz. Gerade die Fichte, die geht im Bestand eklatant zurück. Das große Fichtensterben, das können wir ja beispielsweise auch im Harz sehr gut beobachten. Und dieses Sterben ist ein Grund dafür, dass es bloß einen geringen Holzzuwachs gab. Hier verweisen die Fachleute des Thünen-Instituts auf die langjährige Trockenheit, die dem Wald eben zu schaffen macht. Er wächst schlicht nicht mehr so gut. Man kann das seit 2018 beobachten. Da hatten wir ja das erste wirklich krass trockene Jahr. Das hat wiederum auch Auswirkungen auf die Nutzung des Holzes. Die Holzwirtschaft, die ist eher auf mittelschlanke Nadelbäume ausgerichtet. Genau die haben es aber schwer. Die Folgen des Klimawandels machen ihnen zu schaffen. Und der Feind der Nadelbäume, der Borkenkäfer, der profitiert von den Klimawandelveränderungen. Dank der wärmeren Temperaturen schaffe der Borkenkäfer statt 3 Nachkommensgenerationen jetzt 6 Generationen pro Jahr. Das hat Thomas Riedel vom Thünen-Institut gesagt, also lauter Käfer, die den Bäumen zu schaffen machen. Eine positive Tendenz, vielleicht aber auch noch herausgehoben, der deutsche Wald, er wird vielfältiger. Mischwälder prägen mit 79% Flächenanteil den deutschen Wald. Hier zeigen sich also auch Erfolge des Waldumbaus.
Wie unterscheidet sich denn die Bundeswaldinventur von den jährlichen Waldzustandserhebungen?
Die Inventur ist sozusagen die wirklich große Zählung. Der Zustandsbericht, diese Zustandserhebung einmal im Jahr, da wird ja lediglich eine exemplarische Auswahl von Bäumen angeschaut, rund 10.000. Und da geht es auch um ein anderes Interesse. Da geht es nämlich um die Gesundheit des Waldes. Dafür werden die Baumkronen ausgewertet. Die letzten Ergebnisse wurden ja im Frühjahr vorgestellt und auch das Ergebnis ernüchternd. Nur jeder fünfte Baum ist gesund. Bei der Inventur geht es jetzt weniger um die Gesundheit, sondern tatsächlich die sonstige Struktur des Waldes in Deutschland. Aus den 11,5 Millionen Hektar Wald wurden 80.000 Inventurpunkte ausgewählt und hier wurde wirklich gezählt und auch die Bäume im Detail vermessen. Gesetzlich vorgeschrieben passiert so eine Inventur alle 10 Jahre, weitgehend auch mit ähnlichen Kriterien, damit Vergleichbarkeit herrscht. Wichtig ist jetzt aber auch zu bedenken, die Zahlen, über die wir jetzt reden, das sind wirklich welche von 2022. Seitdem ist der Wald also noch mal ein bisschen älter geworden und auch das Fichtensterben beispielsweise ist ja noch mal deutlich vorangegangen.
Der Wald hat ja eine wichtige Funktion beim Klimaschutz, er bindet CO2. Wie klappt das denn derzeit?
Das funktioniert im Moment gar nicht. Der Wald soll ja theoretisch eine sogenannte Senkenfunktion einnehmen. Damit ist eben gemeint, dass er Kohlenstoff bindet. CO2 geht ins Holz. Und wie eben erwähnt, es gibt eben kaum mehr einen Holzzuwachs. Das hat zur Folge, dass der Wald inzwischen mehr Kohlenstoff abgibt, als er aufnimmt. Der Wald ist also zu einer Kohlenstoffquelle geworden, weil eben so viel abstirbt, aber nicht ausreichend nachwächst. Auch weil wir hier der Klimawandelfolgen sehen, Stichwort Trockenheit. Das macht eben dem Holzzuwachs zu schaffen. Und das fügt sich insgesamt in Prognosen, die das Thünen-Institut zum Landnutzungssektor, dem sogenannten LULUCF-Sektor, gemacht hat. Da geht es um Wälder, aber auch um Böden, die ja ebenfalls CO2 speichern. Und hier zeigt sich, dass die Natur das eben nicht mehr kann, ihre natürliche Funktion hier also nicht mehr erfüllen kann, sondern stattdessen CO2 ausstößt und damit zum Klimawandel beiträgt.
Was heißt das jetzt für die Politik?
Ja, dass der grundsätzliche Plan nicht aufgeht, denn eigentlich sollen natürliche Kohlenstoffsenken eine zentrale Rolle in der Klimapolitik der Ampelkoalition spielen, steht auch im Koalitionsvertrag. Und ohne geht es eigentlich auch gar nicht, das ist in der Klimawissenschaft durchaus Konsens. Es gibt seitens des Umweltministeriums ja das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, welches Geld für die Renaturierung von Naturräumen bereitstellt, um eben diese Senkenfunktion wieder möglich zu machen. Ein Fokus beispielsweise die Renaturierung von Mooren. Und auch das Landwirtschaftsministerium stellt Geld für den Waldumbau zur Verfügung. Da kommt vielfach Geld aus dem Klima- und Transformationsfonds, was in diverse unterschiedliche Waldprogramme fließt. Auch nicht ganz übersichtlich das Ganze. Und eigentlich hatte sich die Koalition das gemeinsame Ziel gesetzt, das Bundeswaldgesetz zu reformieren. Nach vielen Jahrzehnten, das ist uralt. Doch der Entwurf von Cem Özdemir, der wurde erstmal stark abgeschwächt, was Umweltverbände scharf kritisieren. Und selbst dieser verwässerte Entwurf, der wird derzeit von der FDP abgelehnt. Cem Özdemir warb heute Vormittag zwar nochmal dafür, dass es bei diesem Gesetz vorangehen müsse, aber insgesamt scheint sich die Ampel bei diesem Thema wie bei so vielen verhakt zu haben.
An Katrin Büsker war das über die Bundeswaldinventur. Der Wald ist von einer Klimasenke zu einer Kohlenstoffquelle geworden. Herzlichen Dank nach Berlin. In Berlin ist heute der Rat für nachhaltige Entwicklung zusammengekommen und er spricht bei seiner Jahrestagung unter anderem über den Schutz von Umwelt- und Artenvielfalt als sozialem Thema. Eigentlich gilt Umweltschutz traditionell eher als Thema für Menschen, die materiell besser gestellt sind, die sich also weniger Sorgen um die tägliche Existenz machen müssen. Doch hier müssen wir vielleicht umdenken. Der Nachhaltigkeitsrat diskutiert Biodiversität ausdrücklich als soziale Frage und die These ist, wer weniger Geld hat, leidet stärker unter den Folgen des Schwundes der Artenvielfalt. Einsatz für die Natur ist dagegen ja eher bei Menschen zu verorten, die nicht unter materieller Not leiden. Ärmere haben andere Sorgen, zumindest vordergründig. Mit dabei ist Professorin Katrin Böning-Gäse. Sie ist wissenschaftliche Geschäftsführerin des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung UFZ in Leipzig. Ich habe sie kurz vor der Sendung gefragt, was Artenvielfalt bei Pflanzen und Tieren mit sozialer Schichtung beim Menschen zu tun hat.
Ja, eine ganze Menge. Letztlich schützen wir ja die Artenvielfalt nicht nur um der Arten willen, sondern auch für die Menschen. Die Artenvielfalt, die Biodiversität ist unsere Existenzgrundlage und nur mit einer funktionierenden Biodiversität bekommen wir all die Leistungen aus der Natur, die wir brauchen. Und es geht alle an, eben die reichen und die einkommensschwachen Menschen.
Nun ist es aber eine Erfahrung, dass Menschen, die weniger andere Probleme haben, die mehr Geld haben, sich stärker um Naturschutz kümmern und um Artenvielfalt beispielsweise öfter im Biomarkt einkaufen, wo man beim Anbau ja schon damit der Natur umgeht. Die Produkte sind aber deutlich teuer. Ist Naturschutz nicht doch eher etwas für Reiche?
Das sieht auf den ersten Blick so aus, aber de facto sind gerade einkommensschwächere Menschen ganz besonders auf eine funktionierende Natur angewiesen. Wenn wir jetzt schauen, wir haben Klimawandel, wir brauchen Anbaumethoden, die Lebensmittel auch zu günstigen Preisen erzeugen. Und wenn wir da nicht biodiverse Flächen haben, dann gibt es auch keine Erträge. Und das spüren dann die Menschen mit etwas dünnerem Geldbeutel als Erste. Das heißt, wir brauchen eine funktionierende Biodiversität, damit auch die sozial schwächeren, die einkommensschwächeren Menschen dann auch noch günstige Lebensmittel, günstige Textilien, Holz zum Heizen, vor allen Dingen, wenn wir dann im globalen Süden sind, zur Verfügung haben.
Nun ist aber die Berücksichtigung der Artenvielfalt in der Praxis teuer. Wie wollen Sie das Problem lösen?
Das macht den Eindruck, dass das teuer ist. Aber de facto gibt Deutschland, wie viele andere Nationen, Milliarden für umweltschädliche Subventionen aus. Wenn wir schauen, zum Beispiel unsere Landwirtschaft, die wird jedes Jahr von Brüssel aus mit 7 Milliarden Euro subventioniert. Das geht aber nach der Fläche. Damit bekommen große Betriebe, reiche Betriebe, sehr viel mehr Geld als kleine Familienbetriebe. Was es eigentlich bräuchte, ist, dass die Betriebe danach entlohnt werden, welchen Beitrag sie leisten, auch für den Klimaschutz, für den Artenschutz. Und dann würden die, die sich anstrengen und einen großen Beitrag bekommen, mehr Geld bekommen. Und dann würde das System in die richtige Richtung laufen.
Wie sehen Sie denn die Bereitschaft in der Politik? In diesem Fall wäre es ja die Europäische Union in Brüssel, ihre Politik in diese Richtung umzustellen.
Das ist schwierig und das ist richtig zäh. Da sitzen natürlich die Lobbygruppen am Hebel, die jetzt derzeit von dem derzeitigen System auch besonders profitieren. Und das bedeutet, dass man da auch gegen ganz harte Bandagen, ganz harte Barrieren vorankommen muss. Aber letztlich ist es alternativlos. Ohne eine nachhaltige Landwirtschaft werden wir über kurz oder lang eben wirklich Probleme mit der Ernährungssicherung bekommen.
Nun setzen sich dafür Umweltverbände ein, Bioverbände in der Produktion zum Beispiel, aber die Organisationen der Menschen, die wenig Geld haben, also zum Beispiel Gewerkschaften, Sozialverbände, die sind wenig dabei. Wie wollen Sie das ändern?
Ich bin hier jetzt gerade auf der Veranstaltung des Rats für nachhaltige Entwicklung, also der Jahrestagung. Und da geht es darum, Biodiversität, Klimaschutz und gesellschaftlichen Zusammenhalt zusammenzubringen. Und da sieht man, dass es ja ganz viele Initiativen gibt, wie das funktionieren kann, wo Leute die Ärmel hochkrempeln und Leute aus dem Ehrenamt mit Biobauern zusammenarbeiten und dann zum Beispiel diese Produkte auch sehr viel günstigere in die Haushalte bekommen. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass man sich selbst engagieren kann, dass man sich zum Beispiel in kollektiver Landwirtschaft engagiert, selber anbaut, selber erntet und damit eben auch gutes Essen, gute Lebensmittel günstig auf dem Teller hat.
Solche Themen, Nachhaltigkeitsthemen ganz allgemein, bekommen derzeit viel Gegenwind. Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, die Menschen sind von der Vielzahl der Krisen erschüttert und zermürbt. Erst der Angriffskrieg auf die Ukraine, vorher Corona, jetzt die entsetzlichen Konflikte im Nahen Osten. Irgendwie hat man das Gefühl, es kann doch nicht sein und nicht nochmal eine Krise. Das Problem ist, dass wenn man solche Themen wie Artenschutz und Klimawandel vor sich herschiebt, dann werden die Probleme über die Zeit immer größer und immer größer. Das heißt, die jetzt anzugehen, ist eigentlich gutes und kluges Handeln, weil damit sichern wir uns eine gute Zukunft.
Wer sind die Verbündeten dabei?
Wenn man genau hinschaut, gerade beim Artenschutz gibt es ganz viele Verbündete. Gerade die Menschen, die noch auf dem Acker stehen, die sehen, welche Arten da vorkommen, die auf einen funktionierenden Boden angewiesen sind, die sind an dem Schutz der Biodiversität interessiert. Da gibt es auch Umfragen. Die wollen sich da auch und engagieren, und zwar die große Mehrheit. Die Probleme liegen dann eher in zu viel Bürokratie, zu kompliziert. Und dann heißt es, dass auch die politischen Systeme, die Verteilungssysteme so werden, dass es einfacher wird, das Richtige zu machen. Und ansonsten natürlich auch ganz viele Wissenschaftlerinnen sind Verbündete, die Kommunen, die Kindergärten. Es gibt eine Umfrage von der Umweltbewusstseinsstudie, sind 2/3 der Menschen der Meinung, dass Biodiversität, Naturschutz einen großen Wert hat, dass es in der Verantwortung des Menschen liegt, Natur zu schützen.
Soweit Katrin Brüning-Gäse vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen. Die Altlasten sind explosiv und sie rosten vor sich hin. Ungefähr 1,6 Millionen Tonnen Munition aus 2 Weltkriegen lagern in der Nordsee und in der Ostsee. Das meiste davon wurde nach dem 2. Weltkrieg von den Alliierten schnell verklappt und nun ist es höchste Zeit für die Bergung. Denn je länger die Munition im Wasser lagert, desto größer das Risiko, dass sich giftige Stoffe in der Umwelt verteilen. In der Lübecker Bucht vor Boltenhagen wurden nun Methoden erprobt, wie die Bergung vonstatten gehen kann. Für uns berichtet Jörn Schaar.
Es sind nur wenige Kilometer bis zur Küste. Viel Arbeit haben sich die Alliierten nach dem 2. Weltkrieg nicht gemacht, als es darum ging, Munition ins Meer zu kippen. Historische Filmaufnahmen zeigen Männer, die fast im Akkord kistenweise Munition von Frachtkähnen in die Ostsee werfen oder Fässer aus Ladeluken ins Wasser rollen lassen. Diese Munition muss jetzt dringend wieder geborgen und vernichtet werden. Wie das gehen soll, erproben Fachfirmen aktuell, denn bisher hat das noch nie jemand versucht. Das Ziel ist dabei noch gar nicht die eigentliche Bergung, sagen Vertreter der Unternehmen. Es gehe um den Erkenntnisgewinn. Dieter Guldin ist Mitglied der Geschäftsführung bei SeaTerra.
Stellen Sie sich vor, Sie nehmen einen Eimer mit Glaskugeln und schütten ihn in Sand. Genauso sieht es hier in Haffkrug momentan aus, an dieser einen Position. Hier wird ein Schiff entleert, was offensichtlich völlig homogen mit Munitionskisten 2 Zentimeter Munition beladen war. Ich gehe mal davon aus, dass es auch auf Anker war. Ansonsten hätte man ein weiteres Feld. Wir haben eine kreisrunde Form, 30 Meter Durchmesser, und hier ungefähr 3000 Munitionskisten.
Die Patronen wurden in Flugabwehrkanonen und in Bordgeschützen von Flugzeugen eingesetzt. Heute liegen sie in Holzkisten in mehr als 20 Metern Tiefe aufgehäuft. Dieter Guldin hat mit seinem Team mehrere Greifwerkzeuge entwickelt, mit denen er die Kisten bergen kann.
Muss man sich so ähnlich vorstellen wie auf dem Schrottplatz, nur dass die jetzt mit einem Computersystem gesteuert und gekoppelt sind. Das heißt, wir können den Druck und die Lage verändern. Das Ganze ist auch mit Kameras und Licht ausgestattet, sodass wir jetzt jede einzelne Kiste untersuchen können mit Sonar, mit Kamera, mit Licht, dass der Feuerwerker sagen kann, okay, das und das Kaliber hier drin, und die werden dann aufgenommen, in Körbe gelegt und an die Oberfläche geholt.
Auf dem Arbeitsschiff des Unternehmens werden die Munitionskisten geöffnet und die Geschosse werden einzeln untersucht und klassifiziert, bevor sie wasserdicht verpackt und nach einem genauen Muster wieder versenkt werden. Dabei wird die Position GPS genau erfasst, damit exakt dokumentiert ist, welches Geschoss wo liegt. Noch gibt es nicht genug Entsorgungskapazität für so viel Munition. Wenn die in Zukunft einmal vorhanden ist, soll die Munition schon passend portioniert sein. Ähnlich verfährt die Arbeitsgemeinschaft aus Eggers Kampfmittelräumung und Hansetaucher. Die beiden Unternehmen verzichten aber darauf, die Munition an die Oberfläche zu holen, erklärt Jan Günzlein von der Firma Hansetaucher.
Einmal also aus dem Sicherheitsaspekt, dass die Munition gar nicht erst an Deck kommt. Die Munition kann ja auch zerbrochen sein oder was. Also es ist ja auch jetzt nicht unbedingt explosionsgefährlich, sondern eher halt auch Schadstoffe, die dann austreten. Dass wir da quasi den Menschen von fern halten. Und wenn unter Wasser geholfen werden muss, dann halt eher per Taucher, der sowieso in einem Vollschutz sich bewegt.
In dem Areal, in dem die Arbeitsgemeinschaft ihre Techniken erprobt, liegen auch über Bord geworfene Fliegerbomben und andere einzelne Munitionsteile. Das alles wird direkt am Meeresboden wasserdicht verpackt und zunächst dort eingelagert. Das Problem ist derzeit die Entsorgung der Munitionsreste. Die bundesweit einzige geeignete Anlage steht im niedersächsischen Munster. 160 Kilometer entfernt und auf Jahre ausgebucht mit allem, was auf dem Festland an Blindgängern gefunden wird. Die Entsorgung der Ostseemunition soll deshalb auf einer speziellen Plattform im Meer stattfinden. Bundesumweltministerin Steffi Lemke.
Die gibt es bisher nicht, die muss gebaut werden. Das ist der nächste Schritt. Dafür haben wir jetzt als Umweltministerium eine Ausschreibung gestartet, auf die sich Firmen bewerben können. Denn es ist natürlich auch bedauerlich, dass wir jetzt die Munition nicht direkt vernichten können, sondern sie zwischenlagern im Meer. Aber sie ist jetzt genau lokalisiert. Es ist genau das Sprengstoffpotenzial aufgenommen worden. Sie ist sicher verwahrt, sodass sobald die Plattform da ist, sie dann auch vernichtet werden kann.
Die soll 2026 ihren Betrieb aufnehmen. Und in den Bau sollen auch die Erkenntnisse aus den Arbeiten einfließen, die jetzt noch 2 Wochen lang auf der Ostsee stattfinden. Danach soll die Weltkriegsmunition im industriellen Maßstab gehoben und dann auch vernichtet werden. Bis jetzt haben die beteiligten Firmen insgesamt knapp 10 Tonnen davon bearbeitet. 10 von 50.000 Tonnen Munition, die allein in der Lübecker Bucht liegen.
Ein Beitrag von Jörn Schaar. Südamerika erlebt eine Rekordhitze mit Rekordniedrigständen bei Flüssen, vor allem im Amazonasraum. Und es gibt viele Brände, unter anderem im Pantanal. Das ist das größte Binnenfeuchtgebiet der Welt. Neben Menschen leiden auch viele Tiere, und Tierretterinnen und Retter sind unterwegs, um zumindest manche davon zu bergen und zu behandeln. Die Arbeit ist aufwendig und nicht immer von Erfolg gekrönt. Anne Herberg dazu.
Im Wildtierkrankenhaus von Campo Grande geht es um Leben und Tod. Jordana Torqueto kämpft hier gerade um Ameisenbär Amadinho. Seine Füße sind bis auf die Knochen verbrannt, als er durch Glut und Feuer um sein Leben rennen musste. Was den Tieren passiert, das macht mich traurig und es macht mich wütend, weil das ist alles Schuld des Menschen. Amadinhos Heimat, das Pantanao, ist das größte Feuchtgebiet der Erde und eines der wichtigsten Schutzräume für die Artenvielfalt auf unserem Planeten. Doch es steht, wie große Teile Südamerikas, in Flammen. 18.000 Quadratkilometer wurden bereits vernichtet. Das ist eine Fläche so groß wie das Bundesland Sachsen. Oft steckt Brandstiftung dahinter, um so Flächen für Weiden, Felder oder Bauland zu roden. Verschlimmert wird die Situation durch eine extreme Trockenheit, die Wissenschaftler mit der zunehmenden Abholzung und dem Klimawandel in Verbindung bringen. Ganz Lateinamerika brennt, und dieser Verlust auf unserem Kontinent mit der größten Biodiversität der Welt, das ist ein Verlust, dessen Konsequenzen sich nicht abschätzen lassen, sagt Flavia Miranda, Präsidentin des Tamandua-Instituts, das sich für den Wildtierschutz einsetzt. Und es gibt auch Erfolge im Tierkrankenhaus. Jaguarweibchen Miranda lugt aus seinem Käfig hervor. Die Brandwunden sind geheilt. Bald soll die Raubkatze ausgewildert werden. Doch all das braucht Zeit, erzählt Tierärztin Flavia Miranda. Ein Ameisenbär zum Beispiel braucht 1,5 Jahre Pflege, bis er ausgewildert werden könne. Ist es soweit, bekommen sie einen Peilsender. 2 Jahre lang kontrolliert Flavias Team, wie es den Tieren in freier Wildbahn geht. Bald ist Kaka dran, ein Überlebender des Feuers. Sie gehören zu einer Spezies, die den Klimawandel als erste spürt, weil sie eine sehr niedrige Körpertemperatur und einen völlig anderen Stoffwechsel haben. Ameisenbären sind also Wächter dieses Wandels. Und es gibt uns Kraft, erneut einen auswildern zu können. Der wird sich vermehren und zum Erhalt seiner Spezies beitragen. Guck ihn dir an, er ist groß und gesund. Er hat sicher viele Liebhaberinnen.
Aus Brasilien war das Anne Herberg.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wenn etwas nach Vanille schmeckt, dann ist nicht immer auch Vanille drin. Oft handelt es sich um einen Aromastoff, also Vanillin, der industriell hergestellt wird. Wer wissen will, was in Lebensmitteln enthalten ist, kommt im Falle von Aromen um das Studium der Zutatenliste nicht herum. Wofür Aromen genutzt werden und wie man sie erkennt, erfahren Sie im Verbrauchertipp von Annette Eversberg.
Aromen, wie sie in der Zutatenliste auftauchen, werden verarbeiteten Lebensmitteln bewusst zugesetzt, um Somanon Struck-Bazina, Sprecherin des Lebensmittelverbands Deutschland,
den Lebensmitteln einen besonderen Geschmack zu verleihen oder auch um Aromenverluste auszugleichen, die zum Beispiel bei der Lagerung oder bei der Zubereitung entstehen.
Britta Gerkens von der Verbraucherzentrale Hamburg weist außerdem darauf hin, dass für die Lebensmittelindustrie auch Kostengründe eine Rolle spielen.
Die machen ganz einfach die Herstellung vor allem von hochverarbeiteten Lebensmitteln günstiger, weil durch den Aromazusatz wertgebende Zutaten eingespart werden können.
Woraus Aromen eigentlich bestehen, beobachtet Rainer Gürtler vom Bundesinstitut für Risikobewertung auf nationaler und europäischer Ebene.
Das, was wir in Lebensmitteln haben, sind nicht einzelne chemisch definierte Aromastoffe, sondern Aromen, die sich aus Aromastoffen zusammensetzen. Die Aromenhersteller benutzen also verschiedene chemisch definierte Aromastoffe und stellen daraus unter Verwendung von Trägerstoffen bestimmte Aromen her, die dann in Lebensmitteln eingesetzt werden.
Das BfR prüft, ob Aromastoffe gesundheitlich unbedenklich sind. Wenn nicht, wie beim Raucharoma, das bei Fleisch, Fisch oder Chips den Geschmack des Räucherns nachahmen soll, wird die Zulassung zurückgenommen. Denn einige Stoffe in den Raucharomen stehen im Verdacht, das Erbgut zu schädigen. Eine Übergangsfrist gilt noch bis 2029. Die Prüfung der einzelnen Stoffe ist jedoch teilweise schwierig, Rainer Gürtler.
Weil wir sehr viele Aromastoffe haben, rund 2500, und die kann man nicht einzeln Stoff für Stoff bewerten. Viele Stoffe sind eher untoxisch, aber wir haben, das ist das Problem, zu vielen Stoffen gar keine toxikologischen Informationen. Das führt dazu, dass wir zu der Mehrzahl der Aromastoffe gar keine abschließenden Risikobewertungen machen können.
Zugelassene Aromen werden meistens mit Aroma gekennzeichnet. Dahinter kann sich aber ein künstliches Aroma verbergen, das nur im Chemielabor hergestellt wurde. Aber selbst die Kennzeichnung natürliches Aroma hält dieses Versprechen, so die Verbraucherschützerin, nur zum Teil.
Natürliche Aromen haben eine natürliche Herkunft. Zum Beispiel aus pflanzlichen oder tierischen Grundstoffen, aber in der Regel aber dann nicht aus den Erdbeeren. Das heißt, wenn es ein natürliches Aroma ist, dann kann es zum Beispiel auch aus Sägespänen hergestellt werden. Oder wenn es ein natürliches Erdbeeraroma ist, dann muss das Aroma zumindest aus 95% aus Erdbeeren hergestellt werden.
Dann darf auf der Zutatenliste natürliches Erdbeeraroma stehen. Ohne künstliche Aromen ist keine Kennzeichnung, nur ein Werbeversprechen. Stattdessen können sie im Labor aus pflanzlichen Rohstoffen, nicht aber aus Erdbeeren hergestellt worden sein, so Britta Gerkens. Strengere Vorgaben, was natürliche Aromen heißen darf, machen die Ökoverbände.
Bei Bio-Lebensmitteln ist es ganz klar in der EU-Öko-Verordnung festgelegt, dass da nur natürliche Aromen eingesetzt werden dürfen, die aus dem namensgebenden Ausgangsstoff stammen.
Viele Fertigprodukte, so die Verbraucherzentrale Hamburg, kommen ohne zugesetzte Aromen aus. In der Zutatenliste kann man auch sehen, woher der Geschmack kommt. Beträgt der Anteil der Erdbeeren oder Himbeeren im Joghurt nur wenige Prozent, kann man davon ausgehen, dass der Geschmack vor allem von den Aromen und nicht von den Früchten stammt.
Mit dem Verbrauchertipp von Annette Eversberg geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. In den Informationen am Mittag mit Sandra Schulz erfahren Sie unter anderem, wofür John Hopfield und Geoffrey Hinton den Physik-Nobelpreis bekommen.